Das Allegro assai aus der Klaviersonate Nummer 3 in C-Dur Opus 2 von Ludwig van Beethoven gespielt hat Salim Aschkar. Das ist Musik von der aktuellen CD von ihm und diese CD ist die erste. Aschkar wird nämlich alle Sonaten Beethovens aufnehmen. Herr Aschkar, eine komplette Aufnahme der Beethoven-Sonate, da sind Sie nicht der Erste und stehen in ziemlich großer Konkurrenz. Warum machen Sie den ganzen Zyklus? Das ist ja auch eine Aufgabe.
Also ich wollte immer das ganze Zyklus machen. Warum ich das mache, das kann ich nur im Nachhinein analysieren, würde ich sagen. Aber der Impuls war irgendwie immer da. Ich hatte das Gefühl, ich muss das machen einfach. Und jetzt, dass ich das ein paar Mal gemacht habe, in Berlin, in Prag, jetzt kann ich verstehen, was der Reiz daran ist. Es ist ein Gefühl, dass man in eine Welt wirklich komplett eintaucht. Es ist ein Gefühl von großer Nähe mit einem Komponist, wenn man dieses Gesamtwerk auf einmal, wie zu sagen, auf sich aufnimmt und das spielt und das lernt und studiert und nachfragt und übt. Und das ist wirklich ein Jahr, in dem man komplett mit Beethovens Musik besessen ist. Und das ist wirklich unglaublich intensiv, unglaublich befriedigend, aber auch energieraubend und erschöpfend. Aber es ist ein außergewöhnlicher Erlebnis, den man nicht hat, wenn man ein paar Sonaten hier spielt und dann 2 Jahre später andere Sonaten spielt. Das hat wirklich ein besonderes Gefühl von Intimität mit dieser Musik.
Ändert sich auch der Blickwinkel auf die Musik? Also würde man zum Beispiel dann Sachen anders spielen, die man am Anfang auf die eine oder andere Weise gespielt hat und wenn man dann quasi hinten angekommen ist, denken, ach nee, das machen wir jetzt nochmal?
Absolut. Und deswegen sage ich immer, nach dem Zyklus ist vor dem Zyklus. Weil man hat immer das Gefühl, ach, jetzt verstehe ich das aber. Und ich glaube, dass dieses Gefühl wird nie weggehen. Diese Musik hat das in sich, diese endlose Tiefe und dieses Gefühl, dass man nie gut genug ist für diese Musik, ist, wie zu sagen. Und absolut, man entdeckt plötzlich Verbindungen. Man versteht plötzlich, woher bestimmte Impulse herkommen beim Komponisten. Aber vor allem ist es nicht nur eine intellektuelle Sache, also von Verstand, ist auch eine Sache von Gefühl. Man spürt plötzlich die Sachen intensiver und näher und man hat das Gefühl, man versteht sie emotional noch stärker. Und wenn man redet von dieser Idee von Wissen und von Verstehen, muss man auch dazu sagen, dass immer wieder sehr wichtig, die Naivität trotzdem zu bewahren. Das bedeutet, durch Analyse darf man nicht das Gefühl kriegen, ich kenne das, ich kann das, ich kenne das, sondern immer wieder auch diesen naiven Blick trotzdem bewahren. Und diese zwei Seiten, ja, diese Begeisterung aus der Naivität und gleichzeitig mehr und mehr in die Tiefe dieser Musik zu gehen, ist der große Aufgabe.
Sie haben jetzt auf der ersten Doppel-CD die Sonaten 3, 5, 14 und 30 aufgenommen. Warum diese zuerst?
Es ist eine Verbindung aus verschiedenen Elementen. Man will ja auf jeder CD etwas weniger bekannte und etwas mehr bekannte Sonaten haben. Man will diese Mischung aus früher und spätere und mittlere Beethoven haben, damit jede CD an sich eine interessante Sammlung ist außerhalb des Zyklus. Wenn ich würde 1, 2, 3, 4 aufnehmen, das wird anders sein. Ja? Also deswegen, es könnte auch eine andere Sammlung sein. Aber die Idee, dass man wie zu sagen aus den verschiedenen Epochen, aus den verschiedenen Bekanntheit, Grad eine Mischung macht, ist, glaube ich, der Formel.
Können Sie sich noch erinnern, wo und wann Ihr allererster Kontakt zu Beethoven war?
Jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist wirklich interessant. Ich glaube, das war irgendein alter LP, also eine Schallplatte, genau. Das war sowieso mein erster Kontakt mit Musik, war über Schallplatten, weil ich komme aus einer kleinen Stadt, wo es keine Musik, also nicht diese Musik gab und auch keine Konzerte. Und das war alles für mich ein Geheimnis und eine Entdeckung, die ging wirklich über Schallplatten, die ich zufällig in der Hand bekommen habe und so weiter. Also, und ich würde sagen, jetzt, dass ich mit Ihnen darüber rede, das kommt jetzt wieder. Ich glaube, das ist Beethovens 5. Klavierkonzert. nicht überraschenderweise. Und ich glaube, das war eine Aufnahme mit einer brasilianischen Pianistin. Das weiß ich noch. Die Namen weiß ich nicht mehr.
Wir haben als nächstes Stück, was wir gleich hören, den berühmten Satz aus der Mondscheinsonate ausgesucht. Ein Stück, das im Ruf steht, etwas kitschig zu sein. Wie stehen Sie zu dem Stück?
Das ist ein revolutionäres Stück. Also kitschig ist das überhaupt nicht und ich hoffe, dass ich das nicht kitschig spiele. Also es ist absolut revolutionär. Schau mal, was er macht da. Er reduziert die Musik in diesem ersten Satz auf Harmonie und Rhythmus und sonst eigentlich keine richtige Melodie. Und das ist trotzdem so tief und so atmosphärisch, aber gleich redend. Also er schafft, dass die Musik mit uns spricht und gleichzeitig ist es nicht impressionistisch, aber trotzdem sehr atmosphärisch. Es ist philosophisch, es ist alles. Und durch diese einfachen Mittel von nur Harmonie und ein wiederholender Rhythmus von Triolen, und das ist absolut hypnotisch und mysteriös, und das alles ist drin, auf keinen Fall kitschig. Kitsch ist der Kontext, in dem man diese Musik im Nachhinein vielleicht besetzt hat oder benutzt hat für Filme oder was immer, und dann kommen diese Verbindungen in unsere populäre Kultur, aber die Musik selbst ist auch sehr streng, also in dem Form und alles, also überhaupt nicht.
Ich kann Sie auch beruhigen, Sie spielen es nicht kitschig und Sie, meine Damen und Herren, können sich davon jetzt überzeugen, denn diesen ersten Satz aus der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven wollen wir jetzt hören. Es spielt Salim Aşkar. Das Adagio Sostenuto aus der Mondscheinsonate in Cis-Moll Nummer 14 ist die offizielle Bezeichnung. Ludwig van Beethoven hat sie natürlich komponiert. Gespielt hat sie Salim Aşkar. Herr Aşkar, Ihre Beschäftigung mit Beethoven, die geht ja über das rein Musikalische schon hinaus. Sie haben einen Beethoven-Zyklus an verschiedenen Orten gespielt. In Berlin, Prag, Osnabrück und in verschiedenen Orten Israels. Mhm. Von den unterschiedlichen Stationen gab es dann Kurzfilme und anschließend noch Diskussionen zu Themen wie Musik und Identität, Musik und Macht, Musik und Religion und so weiter. Wie kam die Idee, einen Zyklus so zu geben, auf diese besondere Art und Weise?
Die Idee ist eigentlich ziemlich einfach. Also man redet ja so viel von Musik und alle diese Elemente Musik als das universale Sprache. Und ich finde immer das Reden von Musik problematisch. Nicht, dass ich das kompliziert machen wollte, aber ich wollte dann einen Gegensatz geben. Ich wollte über Musik reden oder über Kontext sprechen, das Beziehung zwischen Musik und all diese Elemente in unserer Gesellschaft, was Sie genannt haben, wenn es Macht, Politik, Religion, Identität, es gibt eine Beziehung zwischen Musik und all diese Sachen, natürlich gibt sie. Und ich wollte einmal selbst das in die Hand nehmen und sagen, lasst uns über diese Sachen etwas tiefer und ausführlicher reden und konkreter. Und zum Beispiel, wenn man redet über Musik und Politik, meistens wird geredet von positiven Sachen. Ja, die Musik ist die Sprache, die uns alle verbindet und uns alle zusammenbringt. Aber wenn man genauer hinschaut, also diese Beziehung zwischen Musik und Macht war vor allem eigentlich über die Jahrhunderte eine negative, in dem Musik eine Rolle gespielt hat für Macht und für Politik, von Selbstinszenierung und von sich schmücken und so weiter und so fort. Nicht zu reden von anderen Rollen, in denen man Kultur überhaupt benutzt, um irgendwelche rassistische Ideen zu behaupten. Und durch unsere Kultur hier, die höher als eure Kultur, das gibt uns das Recht, dies und das zu machen. Also, und das wollte ich einfach eben, weil ich komme aus einem Land und einer Gesellschaft, die sehr politisch ist. Man kann nicht vom Politik wegrennen. Man ist da geboren und man beschäftigt sich mit Politik. Und man beschäftigt sich auch mit Identität und man beschäftigt sich mit Religion. Und ich bin im Kern mein Dasein ein Musiker. Und ich dachte, okay, dann lass uns diese verschiedenen Sachen wirklich beobachten und wirklich schauen, wie sie miteinander spielen. Also zum Beispiel zur Religion. Also mit Beethoven ist sehr interessant, diese letzte Phase von Beethoven, das Betwerk. Wie stark das ist durch religiöse, nicht nur Gefühle, sondern religiöse Formen prägt ist. Und er hat damit sehr beschäftigt. Er hat sich mit Spiritualität, ob jetzt in der kirchlichen Form oder nicht, ganz genau, darüber kann man diskutieren. Aber er hat sich mit Religiosität und mit Spiritualität sehr beschäftigt und hat sich auch sehr genau Religion in der Musik angeschaut. Er hat es recherchiert. Es gibt eine wunderbare Notiz in seinem Tagesbuch, wo er so wie zu sagen List of to do, you know, Sachen, die man machen muss. Und er schreibt, ich muss irgendwie eine gute Übersetzung finden von den Missen und ich muss mir das und dies schauen. Also er hat wirklich, man sieht da, hat sich so vorgenommen, bestimmte religiöse musikalische Elemente zu recherchieren. Das ist doch faszinierend. Und dann sieht man in den letzten Sonaten, wie stark diese Elemente zu sehen sind und zu hören und zu spüren.
Sie haben, wie gesagt, den Zyklus an unterschiedlichen Orten gespielt. Was waren für Sie die berührendsten Momente im Rahmen dieses Projekts?
Verschiedene Sachen, auch aus verschiedenen Gründen. Als ich das in Jerusalem zum Beispiel gespielt habe, da bin ich aufgewachsen zum großen Teil und die Stadt ist sehr schön und hässlich gleichzeitig. Und ich spüre das als solches. Also die hat eine Schönheit und gleichzeitig eine Hässlichkeit durch das Gewalt und durch das Politik und was für diese schönen Steine für verschiedene Menschen bedeuten, auch ist gleich schön, aber auch wahnsinnig hässlich. Dort zu spielen ist immer für mich sehr, sehr emotional und aber auch gleichzeitig sehr problematisch. Und deswegen ist dann das Konzert irgendwie doch hat diese extra Bedeutung, ob man es will oder nicht. Das letzte Konzert in Berlin war auch für mich, weil jetzt ist Berlin ist meine Heimat und Zyklus in Berlin hatte auch eine große Bedeutung für mich. Und das letzte Konzert war schon sehr emotional, auch aus anderen Gründen. Und es geht weiter. Also diese Saison fange ich ein neues Zyklus in Duisburg zum Beispiel. Und
genau, am 22. November fängt er an.
Genau, am 22. November. Und ja, jeder Ort, jeder Raum hat seine Atmosphäre. Das Publikum ist anders. In Prag, das ist wirklich erstaunlich, wie sehr man spürt einen enormen Respekt an diese Musik. Man hat das Gefühl, das Konzert ist auch ein Ort, das to pay homage auf Englisch sagt es. Man gibt seinen Respekt an diese Musik. Mhm. Und ich spüre eine große Gewicht so plötzlich in Prag mehr als andere Orte aus dieser Todesstille zwischen die Sätze. Das habe ich noch nie so erlebt, ja. Dass keiner sich rührt zwischen die Sätze. Und das ist eigentlich, was man sich immer wünscht als Künstler, ja. Und plötzlich entsteht so eine fast unerträgliche Spannung dadurch. Ja? Also verschiedene Orte haben verschiedene Qualitäten und verschiedene, aus dem Grund für mich als Pianist, es erweckt verschiedene Gefühle und dann verschiedene Erlebnisse.
Und jetzt wollen wir nochmal Beethoven hören. Hier ist das Vivace Manon Troppo und das Prestissimo aus der Klaviersonate Nummer 30 in E-Dur von Ludwig van Beethoven. Der erste und der zweite Satz aus der Klaviersonate Nummer 30 in E-Dur von Ludwig van Beethoven gespielt hat Salim Aşkar, heute zu Gast bei WDR 3 Tonart, was mich sehr freut. Herr Aşkar, wie sind Sie eigentlich überhaupt an die Musik gekommen? Sie haben vorhin schon mal gesagt, Sie kommen gar nicht aus so einem Musikumfeld.
Ja, also das ist eine lange Geschichte, die ich schon öfters erzählt habe. Und die ist wirklich eine Mischung aus enorm viel Glück und Zufall. Aber vor allem, ich glaube, das wird alles nichts bedeuten, wenn ich aus irgendeinem Grund eine innere Faszination und wirklich Liebe zu dieser Musik in mich gefunden habe, obwohl sie soll, wie zu sagen, eine fremde Kultur sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass es eine Fremdsprache ist. Und von Anfang an habe diese Klänge, die aus diesen Schallplatten kamen, sie haben mich gewaltig bewegt. Und ich wusste sofort, das muss ich machen. Ich wusste sofort, die Entscheidung ist gefallen mit 7. Und ich hatte ein großes Glück in meinem Leben. Ich konnte diese Entscheidung verfolgen und nicht zurücktreten von dieser Entscheidung, sozusagen. Ich konnte Pianist werden. Aber wie das dazu kam, ist wirklich eine lustige Mischung aus Zufällen. Das erste war, dass obwohl keiner von meinen Eltern Klavier oder Musik gespielt hat und sie nicht mal jemand kannten, der Musik spielt. Mein Vater hat einen Klavier irgendwie ins Haus gebracht. Und zwar hat dieses Klavier gegen sein Auto umgetauscht. Eine Kollegin von ihm kam aus Russland nach Israel damals und hat sein Klavier mitgebracht und brauchte ein Auto. Und mein Vater wollte sein altes Auto loswerden. Irgendwie kam dieser lustige Exchange, dieser Umtausch zustande. Und das war der erste Schritt. Und dann plötzlich gibt es dieses schwarze Box in unser Haus. Und dann irgendwie fast wie Zauber in der richtigen Moment, wo ich Klavier lernen soll. So mit 6 Jahren fang der tragische Libanon-Krieg in 82. Aber als Nebenwirkung zu dieser großen Tragödie war, dass die Grenze zwischen Israel und Libanon würden etwas geöffnet. Manche Leute könnten dadurch. Und irgendein entfernter Onkel kam uns aus dem Libanon besuchen, die wir nicht kannten. Und im Nachhinein, ich habe entdeckt, dass er in seiner Jugend nach Deutschland kam und hat dort Musik gelernt, Klavier. Und dann kam dieser alte Mann, den wir nie begegnet haben, und er hat behauptet, er sei unsere Familie und er kommt, um seine Familie in Nazareth zu finden. Und das waren wir. Und das war mein erster Klavierlehrer, wie zu sagen. Er war 2-3 Wochen bei uns und hat mir meine erste Klavierunterricht gegeben auf dieses Instrument, was mein Vater zufällig 1 oder 2 Jahre vorher für sein Auto umgetauscht hat. Also absolut Zufall, lustig und so weiter. Aber warum dieses Zufall was von Bedeutung war, war eben diese starke Liebe, die ich entdeckt habe für diese Musik.
Sie sind dann nach England gegangen, um an der Royal Academy of Music zu studieren.
Genau.
War das ein Kulturschock ein bisschen?
Absolut. Also ich habe einen ersten Versuch schon vorher probiert. An der Royal Academy kam ich mit 17 oder 18. Da mindestens konnte ich meine eigene Spaghetti Bolognese kochen. Mein erster Versuch, nach England zu gehen, ich war 13. Da bin ich zu Judy Menuhins Musikschule gegangen. Mhm. Ein englischer Internat. Ich komme aus ein warmes, warmherziges, mediterranes Haus. Meine Mutter kocht wirklich sehr gut und wiederum mediterranes Essen. Und dann komme ich in dieses englische Internat. Und
mit Tiefkühlerbsen.
Ja, Tiefkühlerbsen und Fleisch mit Mintgelee. Ja, das war ein absoluter Kulturschock. Auch sozial, also ich konnte überhaupt nicht klarkommen mit dem ganzen sozialen Aspekt. In vielen Sachen fühlte ich mich sehr fremd. Also zurück zu dieser Idee, dass man mit Politik bei uns aufwächst. Also mit 13, ich war voll involviert in alles Politik. Ja? Also die Welt war absolut für uns. Mit 7 oder 8 ist man schon beschäftigt sich, wie zu sagen, mit die Welt. Und man schaut Nachrichten, man weiß genau, was passiert und so. Und dann komme ich nach England in diese etwas privilegierte Umgebung und plötzlich, das sind andere Jugendliche, die beschäftigen sich mit ganz anders, also der letzte coolste Jeans oder sowas. Und ich fühlte mich überhaupt ein totaler Outsider und konnte ich damit nicht ganz klarkommen. Deswegen nach ein halbes Jahr von Mingelee und sozialer Ungeschicktheit bin ich zurück nach Hause gegangen und dann 2-3 Jahre später habe ich nochmal versucht und geschafft, weil eben London und etwas größer und ich war unabhängiger und konnte ich mein Leben da anders gestalten.
Sie sind ja schon sehr früh sehr viel herumgekommen. Mhm. Was bedeutet Ihnen Heimat? Hat das nochmal Ihren Heimatbegriff für sich selbst geändert?
Ja, absolut. Über die Jahre, also für mich sehr lange, ich wusste nicht, was Heimat ist. Also wenn Leute reden von so einer Sehnsucht nach Heimat und ich hatte immer ein Gefühl von Stechen, so ein bisschen so, das habe ich nicht ganz, weil auch wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, dieser Teil von mir, dieser große und wichtigste Teil von mir, Pianist, ist ja nicht zu Hause oder war lange nicht zu Hause. Und deswegen, es war immer ein Gefühl, dass egal wo ich bin, irgendwas fehlt. Entweder ist es meine Muttersprache fehlt mir oder mein Social Codex, also wo ich mich
wohlfühle.
Ja, soziale Umfeld und Gefühl von dahin gehöre ich. Und dann aber gleichzeitig, wo diese zwei Sachen stimmen, dann der Musiker in mir ist ein Fremder. Und diese Suche nach diesem Gefühl von absoluter Heimat habe ich schon längst aufgegeben eigentlich und finde ich auch vielleicht überwertet. Ich finde, ich schaffe mir meine Heimat. Also inzwischen, wo meine Kinder sind und meine Familie ist, ist absolut Heimat. Und das ist jetzt Berlin. Und seit ich Kinder habe, wenn ich nach Berlin fliege und schon von der Luft so schaue nach unten und der Fernsehturm und diese sehr berlinerische Hofstrukturen, diese Häuser immer mit dem grünen Hof, dann kriege ich wirklich ein Gefühl, Heimat, ja, das ist das. Aber das hat auch sehr lange gedauert. Also, und das ist jetzt für mich ganz klar, es ist eine Mischung und es ist auch gut so.
Wir haben jetzt von Ihnen schon sehr viel Beethoven gehört, aber Sie haben natürlich auch noch andere Sachen aufgenommen. Deshalb gibt es jetzt mal ein bisschen Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Hier ist das Finale aus dem Konzert Nummer 2 in D-Moll. Das Finale Presto Scherzando aus dem Konzert Nummer 2 in D-Moll, Opus 40 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ricardo Chailly dirigierte das Gewandhausorchester Leipzig. Solist war Salim Aşkar. Herr Aşkar, Sie gehören zu den Musikern, die sich auch sehr für andere Menschen einsetzen, was sicherlich auch was wiederum zu tun hat mit dem Politikbewusstsein, mit dem Sie aufgewachsen sind. Sie haben unter anderem die Al-Farabi Musikakademie gegründet. Das ist ein Musikprogramm für junge Flüchtlinge. Wie kam die Idee, sowas ins Leben zu rufen?
Also die Idee kam, als ich mit einem Berliner Freund von mir, der Dirigent Felix Krieger, einmal so, wir saßen und haben Kaffee getrunken und wir haben diese ganze Flüchtlingssituation diskutiert. Und wirklich, das kam aus dieses Gefühl, was können wir machen? Man war konfrontiert mit dieser Idee, dass wir, die wie zu sagen, die kleinen Menschen unser Leben einfach leben und jemand anderen ist dafür verantwortlich, die großen Probleme zu lösen. Mit der Flüchtlingskrise, dieses Gefühl, diese Gewohnheit, dass man einfach sein Leben lebt und einmal jede 4 Jahre wählt jemand, der sich mit den großen Problemen beschäftigen soll, man würde damit konfrontiert, dass es nicht mehr geht. Und man fragte sich dann, was macht man? Was können wir machen? Und die Antwort war eben, ich glaube und wir glauben in diesem Projekt, dass Ausbildung, Erziehung, Ausbildung ist nicht die ganze Antwort, aber das größte Teil von der Antwort auf viele Probleme. Und diese Antwort ist mühsam, die braucht Zeit, sie braucht Energie, sie braucht die Ergebnisse sind nicht sofort da. Und deswegen umso wichtiger, dass jeder sich dafür engagiert, umso wichtiger, dass man so früh wie möglich anfängt. Wenn man heute schaut, wie Einwanderer, Jugendlichen fallen in ein Identitätsloch, fallen in eine Sinnkrise und dann zu Radikalisierung kommen oder einfach zu Kriminalität. Also was die Politik hat gezeigt, dass sie keine Lösung haben eigentlich dafür. Und weil immer sie suchen nach einer kurzfristigen Symptomenerleichterung, wie zu sagen. Und die wahre Antwort ist investieren, investieren in junge Menschen. Und ich bin Musiker und das ist meine Antwort als Musiker, ist Musik zu unterrichten. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben jetzt 1 Jahr hinter uns, das Projekt ist 1 Jahr alt, ganz genau. Und als in das erste Begegnung mit diesen jungen Menschen, die Konzentration und die Fähigkeit zu hören, war wirklich sehr problematisch. Und sie könnten zum Beispiel einfachste Rhythmen nicht nachmachen. Ja, und nicht die Rede von Instrumenten, einfach, dass man auf dem Tisch einen einfachsten Rhythmus wiederholt, war schwierig. Und jetzt, ich schaue dieselben jungen Menschen 1 Jahr nachher, sie sitzen und spielen in ein Orchester. Und wir machen gerade eine schöne Bearbeitung von Mahlers Langsamer Satz und Erste Sinfonie. Ist eine vereinfachte Version, aber sie spielen das und sie proben 1 Stunde voll konzentriert. Und was noch bewegender, wenn es geht, ist das Gefühl, dass ihre Persönlichkeit, ihr ganzes Dasein hat sich dadurch wirklich geändert. Und ich bin kein sentimentaler Mensch, aber wenn ich das sehe, manchmal wirklich kriege ich nasse Augen, weil es wirklich die Verwandlung ist so groß innerhalb so einer kurzer Zeit, dass wir wirklich noch stärker an unsere Mission glauben und weitermachen. Wir brauchen natürlich aber auch Unterstützer und für Gelder zu kämpfen und all das. Aber das ist jetzt eine wichtige Aufgabe in meinem Leben.
Sie sind außerdem auch noch beim Galilei Chamber Orchestra aktiv. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist schon etwas älter. Das ist ein Projekt seit 2007, das ich mit meinem Bruder mache. Das ist wiederum ein musikalisches Ausbildungsprojekt für Kinder in Nazareth. Und das kommt zurück zu dieser Identitätsfrage, was ich vorher angesprochen habe, dass ich mich als ich in Nazareth war, sprachlich und menschlich habe ich mich zu Hause gefühlt, aber der Musiker in mir war nicht zu Hause, weil ich hatte kein Publikum, ich hatte diese Musik fast niemand interessiert, außerhalb meiner Familie. Und dadurch kam dieser Impuls, okay, dann müssen wir das halt ändern. Und mein Vater, meine Familie, wir haben alle sehr viel, und mein Bruder ist Geiger, und wir haben alle sehr viel Erfahrung gesammelt und wir dachten, man muss diese Erfahrung weitergeben. Und seit 2007, jetzt 10 Jahre schon, ist dieses Projekt wirklich mit unglaublichen Ergebnissen da. Es ist nicht mehr einfach ein Sozialprojekt. Wir haben brillante junge Musiker entdeckt und geholfen, sich zu entfalten, zu entwickeln. Und das ist jetzt so weit, dass wir wirklich ein Orchester gegründet haben. Und das Orchester ist aus den jungen Musikern und ihren Lehrern zusammen. Weil wir denken, dass so können die jungen Musiker am besten lernen und dadurch auch kriegt man wirklich wunderbare Ergebnisse. Man kriegt Erfahrung und Enthusiasmus zusammen. Und eben diese Galilei Cem Orchestra ist entstanden und wir haben eine Konzertreihe in Nazareth. Wir entwickeln ein Publikum dort. Letztes Jahr, wir hatten ein Weihnachtskonzert und unser Solist war Andras Schiff, der sehr großzügig zu uns gekommen und mit uns das Beethoven erstes Klavierkonzert gespielt hat. Und das hat das kulturelle Leben in meiner Heimatstadt verändert und darauf bin ich wirklich sehr stolz.
Zu Recht. Herzlichen Dank, Salim Ashkar.
Ich danke.